Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Verfolgt, verhöhnt, verboten und vertrieben. Doch sie bleibt. Zumindest per Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer 7. Folge Funkwellen aus dem Exil, liebe Frau Kneißl. Ich hoffe, Ihnen geht's gut.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin froh, dass ich sagen darf, ja, es geht ganz gut, danke.
Vor allem, wenn man die Umstände bedenkt, in denen Sie sich befinden. Trotzdem bin ich sehr dankbar und froh darüber, dass wir heute sprechen dürfen. Wir sprechen nämlich heute über die heutigen Wahlen. Heute stimmen circa 154 Millionen Amerikaner über einen neuen Kongress und weitere Posten ab. Vor allem werden sie darüber entscheiden, ob Präsident Joe Biden in seinen verbleibenden 2 Jahren im Amt politisch noch etwas bewegen kann. Frau Kneißl, was glauben Sie, was diese Wahlen überhaupt bewegen werden in Bezug auf das Kommende? Muss sich Biden warm anziehen?
Die Situation dieser Midterms ist ja ein interessantes Spezifikum der amerikanischen, wenn man so will, politischen Ordnung. Von Anbeginn hatten die Gründungsväter der amerikanischen Verfassung, der Vereinigten Staaten von Amerika, an sich die Vorstellung, dass es zu einer ständigen Balance of Power, also einer ständigen wechselseitigen Kontrolle der Kräfte zwischen Exekutive, Regierung, Weißes Haus und Legislative, Kongress kommt. Das heißt, wir haben alle 4 Jahre Präsidentschaftswahlen und alle 4 Jahre Kongresswahlen, aber die wechseln einander ab im 2-Jahres-Rhythmus. Also in gewisser Hinsicht befinden sich die USA vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einem permanenten Wahlkampf. Ja. Und es war fast immer so, dass Amtsinhaber die Mehrheit im Kongress verloren haben oder zumindest geschwächt wurden, wenn sie auch nicht ganz die Mehrheit verloren haben. Wie das jetzt sieht es danach aus, dass Biden die Mehrheit an die Republikaner abtreten muss, und zwar an ziemlich Hardcore-Republikaner, nämlich auch jene, die der festen Überzeugung sind, dass das Wahlergebnis vor 2 Jahren für die Präsidentschaftswahlen vielleicht ein gezinktes war und Trump der legitime Präsident wäre. Also die gesamte gesellschaftspolitische Stimmung ist eine schwierige. Und damit werden alle Gesetzesvorhaben, die noch auf der Agenda der aktuellen Administration sind, in Frage gestellt. Also in gewisser Hinsicht ist Präsident Biden jetzt schon eine lahme Ente. Und das macht natürlich seine Autorität, das macht seine Autorität zu schaffen. Hat er ja noch eine ganze Reihe von anderen Problemen nebenbei. Und schwierig wird es eben, wie man Budgetfragen durchbringt, wie man gewisse gesellschaftlich-politische Themen aus der Ferne betrachtet, ist es vielleicht etwas seltsam, dass in den USA wenig über die Ukraine nachgedacht wird in diesem Wahlkampf, aber sehr, sehr viel über Abtreibungsforderungen, sehr, sehr viel über andere Themen, die einfach den Amerikanern näher sind als das, was uns im Moment alle beschäftigt. Wobei die Energiekrise, würde ich sagen, ja, die sitzt allen im Nacken. Also die spielt hinein in die aktuellen Wahlen.
Also würden Sie sagen, Biden kann sich schon warm anziehen in den nächsten 2 Jahren, die er noch im
Amt
hat?
Es ist ja nicht nur Biden, es sind die gesamten Demokraten.
Oder die Regierung von Biden.
Es geht jetzt nicht nur um diesen einen Präsidenten, sondern es geht um das demokratische Establishment, das eben dann nicht mehr mit der Manövrierbarkeit Gesetzesagenden, Nominierungen für Richter, für Sheriffs. Wir wissen ja, das wird in den USA alles sozusagen auch mitgewählt, mitbestimmt über die politische Ebene. Das alles spielt hinein.
Ja, ja. Sie haben ja vorhin auch den berüchtigten Selfmade-Millionär Donald Trump erwähnt. Er könnte 2024 erneut als Präsidentschaftskandidat antreten. Er macht ja auch immer wieder diese Andeutungen, wie neulich, dass das Zitat sehr, sehr, sehr wahrscheinlich sei, dass er wieder dabei ist. Frau Kneißl, was würde Trump konkret an der Position der USA jetzt aktuell ändern? Vor allem, was würde er anders machen als Joe Biden?
Also Trump, ich habe mir in den letzten Tagen in Vorbereitung auf unser Gespräch heute ein bisschen intensiver, systematischer angehört. Und wie Sie sagen, ja, er macht spannend. Am 15. November will er bekannt geben. Ich nehme an, dass er höchstwahrscheinlich für die Wahlen 2024 wieder kandidiert. Worauf er immer wieder zu sprechen kommt, ist Wäre ich noch Präsident, hätte es nie einen Angriff auf die Ukraine gegeben. Wäre ich noch Präsident, würde es nicht diese hohen Ölpreise jetzt geben. Also er arbeitet auf die
Ukraine. Glauben Sie das? Glauben Sie das?
Nein, also es ist, was ich da glaube, ist jetzt vielleicht da nicht ganz so wichtig. Aber was ich mir vorstellen könnte, ja, ist, dass Trump, den ich persönlich zwar nie getroffen habe, aber ich habe ihn zumal aus der Nähe ein bisschen beobachtet, Trump ist nicht unbedingt ein Mann der großen strategischen Kunst, aber er hat den richtigen Instinkt. Also er weiß, er erfasst bestimmte Situationen in der richtigen Art und Weise, aber es fehlt ihm dann die Taktik und die Strategie, um zum Ziel zu kommen. Das ist meine Beobachtung. Ja. Und ich habe Trump nie als den Gott sei bei uns betrachtet, sondern er ist ein Kind seiner Zeit. Er ist in meinen Augen ein typischer amerikanischer Selfmade-Millionär, der in die Politik gegangen ist, von denen es viele gibt. Ja. Aber man denke nur an einen Michael Bloomberg zum Beispiel auch. Ja. Aber er ist zweifellos ein Enfant terrible, ja, dass er so immer wieder für große Verwerfungen sorgt, weil er einfach unkonventionell ist, ja, also ein Mann der 70er, 80er Jahre mit vielen Ecken und Kanten und passt so überhaupt nicht in das Schema der späten 90er, in die Political Correctness. Er hat seine halbe Familie ins Weiße Haus hineingebracht, wie man es vielleicht noch in den 50er, 60er Jahren machen konnte, siehe die Kennedys.
Trump Tower eröffnet sein neues eigenes Weißes Haus.
Ja, aber ich muss sagen, er hatte jetzt auch, er hat erstens keinen Krieg angefangen, das ist richtig in diesen 4 Jahren. Es ist ihm mit den Abraham Accords auch gelungen, eine gewisse neue Ebene im Nahen Osten einzuziehen, wie immer man jetzt diese Abkommen zwischen Israel und einigen Golfstaaten sehen will. Das sei jetzt eben unbenommen. Aber zumindest es gibt eine kleine Hinterlassenschaft von Trump, während wenn wir jetzt an diese ersten 2 Biden-Jahre denken, dann sehen wir vor allem einen fürchterlichen Krieg, den die USA in gewisser Weise in der Ukraine mit entfesselt haben.
Richtig, richtig. Und vor allem, Frau Kneißl, Sie kennen ja auch die ganzen Diplomaten, Leute wie Sergej Lavrov. Sie kennen ja auch den Präsidenten der Russischen Föderation, Putin. Und er hat halt eine gewisse, also man muss schon wissen, wie man mit ihm umgeht, rein diplomatisch. Und ich glaube, wenn man Trump sich anschaut, wie oft er auch in der Öffentlichkeit sich zwar jetzt über Nord Stream 2 und russisch-deutsche Beziehungen jetzt nicht unbedingt amüsiert hat, aber dennoch hat er es geschafft, so einen gewissen Respekt gegenüber großen Männern wie Putin.
Absolut, absolut. Und ich glaube, es ist er ist jemand, der sehr stark mit persönlicher Chemie arbeitet. Ja. Und es gab dieses eine Treffen in, ich glaube, es war in Finnland im Jahr 2018 zwischen Präsident Putin und Präsident Trump. Da ist jetzt nicht weiß Gott wie viel weitergegangen. Aber es waren doch technisch korrekte Beziehungen zwischen den USA und der Russischen Föderation. Und da ist hat sich halt vieles gedreht seither. Und das hat sicherlich mit dieser, ja, mit der Rückkehr, wenn man so will, gewisser demokratischer Politiker, Entscheidungsträger zu tun. Ich denke an Victoria Nuland, die auch wieder eine große Rolle heute spielt, wie sie unter Obama 2014 eine Rolle gespielt hat in der Osteuropapolitik. Und Trump hätte, es ist wirklich sehr schwierig zu sagen, es hypothetisch, es wäre jetzt nicht zu diesem Krieg gekommen, aber ich würde mal so die Dinge bewerten. Trump geht es in erster Linie um das Wohlbefinden der Amerikaner. America first und der amerikanische Wähler soll wenig Steuern zahlen und niedrige Energiepreise. Das heißt, er hätte sicherlich kein Interesse daran gehabt, dass diese Milliardenpakete, Billionenpakete an Hilfe für die Ukraine in diesem Ausmaß eben zur Verfügung gestellt werden. Daher meinen jetzt manche Kommentatoren, dass diese Beträge könnten sich auch kürzen, ja, weil eine Kriegsmüdigkeit da ist und weil die amerikanische Öffentlichkeit wie auch viele Bürger in den EU-Staaten wirklich ganz andere Sorgen haben, als die ukrainische Armee zu versorgen.
Das Video kennen Sie bestimmt, wo Donald Trump irgendwie erklärt, wo das Problem eigentlich liegt in der aktuellen Situation in Bezug auf die Ukraine-Krise. Und er sagte, das Problem ist nicht, dass Putin nicht smart ist, sondern das Problem ist, dass unsere Politiker dumm sind. Das hat er mal so klar ausgedrückt und wollte halt damit auch sagen, dass es auch so ein bisschen die Sprache ist. Und das ist immer wieder das, worüber wir jetzt fast in jeder Folge gesprochen haben. Es ist immer diese Sprache, die Diplomatie, die einfach viel ausmacht. Und ja, leider kann das Trump nun mal besser als Biden, muss man einfach sagen.
Ja, weil also Trump ist alles andere als ferngesteuert. Ja, und Trump ist jetzt nicht unbedingt jemand, der den Teleprompter abliest oder falsch abliest, sondern Trump ist eben ein Mann mit seinen Instinkten, mit seiner vielleicht teilweise etwas trotzigen und sturen Art, aber genau das alles ist er. Und ich glaube, wenn man ihn einmal versucht hat, ein bisschen zu seine Logik zu verstehen, dann bleibt er dabei. Er ist relativ konsequent.
Ja. Wir haben Experten aktuell vermuten ja eine russische Einmischung in die Midterm-Elections in den USA. Unter anderem sind die Gründe dafür, dass man die Ukraine unterstützt, Waffenlieferungen in die Ukraine und was Sie auch vorhin erwähnt haben, die finanzielle Unterstützung, die die Ukraine von den USA erhält. Nehmen wir an, die Experten hätten recht damit? Inwiefern nützt eine Einmischung der Russischen Föderation in Bezug auf ihre Beziehung zu den USA? Was würde jetzt konkret geändert werden? Also Stichwort Medien, russisches Staatsfernsehen unterstützt Republikaner. Ja gut, und dann? Was soll das bringen?
Also ich glaube, bei den wirklich ganz großen Dossiers wie Umgang mit China, das ist für die amerikanische Öffentlichkeit weitaus wichtiger als das Verhältnis zu Russland. Es geht wirklich um die oberste Priorität haben diese diversen technischen Sanktionen gegen China, also dieses Chipverbot beispielsweise, der pazifische Raum, das hat Priorität und da würde ich sagen, sind Republikaner und Demokraten auf einer Wellenlänge. Das hat man auch gesehen, Trump hat hier Maßstäbe gesetzt, die wurden von Biden fortgeführt. Wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, dann muss man eines bedenken. Wir haben in den USA seit Jahr und Tag, ich würde jetzt wirklich zurückgehen in die 70er Jahre, eine sehr einflussreiche ukrainische Diaspora, die immer wieder über den Kongress ihre Rolle gespielt hat. Jüngst war es eben Verbot von Nord Stream 2 durchzudrücken. Das ist über Senatoren, republikanische Senatoren, auch wie Ted Cruz erfolgt. Also ich sehe da auch jetzt wenig Änderung in der Ukraine-Politik. Aber, wie Sie vorhin richtig ausgeführt haben, der Gesamtstil könnte sich sozusagen etwas ändern. Und die Einmischung, soweit ich beobachtet habe über die letzten 40 Jahre meines Lebens bei Wahlen, die sogenannte Softpower, ja, über Fernsehsender, bestimmte Radiosender, Radio Free Liberty und so weiter, wie man es nennen mag, diverse Thinktanks. Es gab immer Einmischungen, aller überall, ja. Wie Sie richtig skeptisch anmerken, ja, und was soll das jetzt? Also werden die Republikaner deswegen einen plötzlichen Versöhnungskurs gegenüber Russland führen? Nein, sicherlich nicht, weil die Logik stimmt nicht, ja. Was könnte sozusagen eine russische Einmischung zugunsten der Republikaner erreichen? Und wenn man sich die Profile bestimmter republikanischer Protagonisten ansieht, dann kann man auch feststellen, wie sehr hier ein kalter Kriegkurs da ist. Ja, also da hat sich die Mentalität seit den 80er Jahren wirklich nicht sehr weiter gedreht.
Ja, und das ist auch vor allem immer der Unterschied, den ich überhaupt nicht sehe. Wissen Sie, wenn ich die amerikanische Politik in den letzten, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren so grob betrachte, ob Republikaner, Demokraten, also es ist immer irgendwie das gleiche System, es ist immer die gleiche Regierung, es sind immer die gleichen Entscheidungen, die getroffen werden. Also Sie sehen das ja bei anderen Staaten, wenn zum Beispiel eine rechte Regierung auf einmal regiert, dann weht da ein anderer Wind. Aber in den USA ist es immer irgendwie das gleiche System. Also America first, wie Sie vorhin gesagt haben. Also teilweise jetzt sehen wir Unterschiede zwischen Biden und Trump, aber die sehe ich eher individuell. Aber das System Amerika, diese Macht Amerika ist immer da und die führt eigentlich immer die gleiche Politik, wenn man das so sieht. Ist das so oder liegt es einfach nur daran, dass ich diese Unterschiede einfach nicht sehen kann gerade?
Naja, es ist, wir betrachten es natürlich als durch die außenpolitische Linse jetzt. Ja, uns interessiert, wie ist jetzt der US-Kurs Richtung eben beispielsweise China und Russland? Das interessiert uns, aber das interessiert wirklich nicht die US-Wähler und das interessiert auch weniger die jetzt wahlkämpfenden Senatoren und Kongressabgeordneten. Da geht es um gesellschaftspolitische Fragen wie Abtreibung, ja. Das interessiert die Amerikaner sehr viel mehr. Das ist wiederum uns sehr fremd, ja. Weil Abtreibung ist ein Thema, das ist in gewisser Weise in den 70er Jahren abgehakt worden in vielen europäischen Rechtsordnungen.
Also Sie haben ja schon am Anfang angemerkt, das könnte eher für die Republikaner gut aussehen, wenn man sich die Prognosen anschaut. Aber was sehen Sie insgesamt nach diesen Wahlen und was sehen Sie in den nächsten 2 Jahren im Amt von Joe Biden?
Also ich sehe eine Zerrissenheit in der US-amerikanischen Gesellschaft, die lange vor Trump begonnen hat. Ja, das war eine Polarisierung der beiden, wenn wir die Küsten jetzt nehmen, wo es wirtschaftlich und politisch die wesentlichen Zentren gibt, versus Midlands, ja, also dieses große, weite Amerika, das sich immer mehr marginalisiert fühlte und das Trump zurückgeholt hat. Also diese Polarisierung, die haben wir schon seit Jahren und die wird sich weiter fortsetzen. Ein großer amerikanischer Politologe, Samuel Huntington, ist bekannt geworden durch das Buch Kampf der Kulturen. In einem seiner letzten großen Aufsätze, Publikationen vor seinem Tod, jetzt glaube ich 12, 15 Jahre her, hat er von einer Balkanisierung der USA gesprochen, also von einem immer weiter Auseinanderdriften der politischen Zentren, von einem Verlust des Gewaltmonopols des Staates. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die ethnischen, Wählerschichten, die sich in erster Linie ethnisch definieren und vielleicht nicht unbedingt als US-Amerikaner, also das sogenannte Hispanic Vote, ja, das spielt auch eine große Rolle. Und diese Bedeutung, der Aufstieg dieser, im Englischen ist es dieser Identity Politics, also Identitätspolitik, wenn ich das richtig, wenn das der richtige Terminus ist, der jetzt im Deutschen existiert. Das ist etwas, was die US-amerikanische Gesellschaft immer mehr zersplittern lässt.
Amerika ist wie so ein kleiner Garten, Vorgarten Europas irgendwie. Und da sind alle Nationen zusammen. Ich habe letztens neulich gelesen, die Deutsch-Amerikaner ist sogar die größte Minderheit in Amerika. Korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches gesagt habe.
Das waren sie einmal. Das sind die Hispanics.
Merkt man, dass diese Zerrissenheit teilweise kulturbedingt ist, weil die Kulturen sich auch irgendwo unterscheiden. Und auf der anderen Seite spricht
ja,
man...
Ja, aber das wurde, solange US-amerikanische Erfolgsgeschichte für die Mehrheit funktioniert hatte, dass man nämlich zu einem bestimmten Stand kommen konnte, dass man sich sein Auto geleistet hat, dass man mit dem Dollar sozusagen gut leben konnte. Wenn diese Erfolgsgeschichte nicht mehr ihre Versprechen einlösen kann, und das ist schon eine ganze Weile der Fall für weite Teile der Gesellschaft. Ja, das war für die Afro-Americans schon die längste Zeit. Das erreichte dann die weißen Farmer in Midwest America in den letzten 20, 30 Jahren. Und in der Zwischenzeit haben wir einfach ein Auseinanderdriften. Wenn man sich ansieht, eine Stadt wie San Francisco, Zentrum von Silicon Valley, wo die Mieten unerschwinglich geworden sind für die Normalbürger und wo man eben für die großen 5 Tech-Unternehmen arbeiten muss, um sich ein Leben zu leisten. Und das alles spielt hinein. Also der amerikanische Traum kann schon lange nicht mehr von vielen gelebt werden. Und Trump war ein gewisser Heilsänger vor 6 Jahren, als er eben die Wahlen gewann, zur Überraschung von allen, weil er eben diesen amerikanischen Traum sozusagen wieder versprach.
Richtig, make America great again.
Und die Es gibt viele ethnische Schichten, die an denen es vorbeigeht, aber nicht nur jetzt an den Hispanics, nicht nur an den Black Americans, African Americans, wie man sie nennen will, sondern zunehmend auch an jener weißen Bevölkerung, die Hillary Clinton einmal als White Trash, also weißen Abfall bezeichnete, was dann ihr sozusagen sehr, sehr zum Nachteil gereichte im damaligen Wahlkampf gegen Trump. Und für die sich aber wiederum eben die Republikaner damals und vielleicht auch jetzt bei diesen heutigen Wahlen wieder sehr, sehr stark einsetzen. Also den weißen, männlichen, amerikanischen Farmer aus den Midlands. Die sind auch nicht zu vernachlässigen. Ja? USA, das ist eben nicht nur New York und San Francisco oder Chicago. Das ist eben auch dieses große Farm-Amerika, das unter Energiepreisen leidet, das eben ja sich für andere Themen interessiert, als wie es jetzt weitergeht in der Ukraine. Denen ist wichtiger, dass sie ihre Treibstoffpreise zahlen können, um ihre Traktoren zu bedienen.
Oh ja, oh ja. Frau Kneißl, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das angenehme, informative Gespräch. Und ich würde sagen, wir warten das Ergebnis ab und sind gespannt.
Ja, das wird länger dauern. Also die haben schon angekündigt, dass sie wahrscheinlich die nächsten 2-3 Tage zählen müssen. Und das ist natürlich dann auch wieder das Problematische, wenn es hart auf hart geht, dass dann wiederum der Vorwurf der Fehlzählungen, Falschzählungen und so weiter eingreift.
Oh ja. Oh ja, das haben wir ja schon mal gehabt in Amerika.
Ja, haben wir schon mehrfach in den USA gehabt.
Da hat ja Donald Trump fast ein Lied darüber gesungen.
Ja, aber es war genauso bei Bush im Jahr 2000. Ja, da war es nicht unähnlich. Es schafft fast jedes Land dieser Welt innerhalb von ein paar Stunden die Wahlergebnisse zu veröffentlichen, außer den USA.
Ja. Frau Kneißl, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bin mal gespannt, worüber wir sprechen werden. Wir machen das ja immer spontan, weil es passiert jeden Tag irgendwas. Und deswegen, ich bin gespannt, worüber wir in der nächsten Folge sprechen. Und vor allem, ich freue mich auf die nächste Folge. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.
Vielen Dank, alles Gute.
Das waren die Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.